herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Diagnose Kopfsache. In dieser Folge sprechen wir über die emotionalen Herausforderungen, denen sich viele Patientinnen nach ihrer Entlassung aus der Klinik stellen müssen. Wie finden sie den Weg zurück in den Alltag? Welche Ängste begleiten sie? Wir sprechen über die Auswirkungen von Depressionen, und zwar nicht nur auf die Betroffenen selbst, sondern auch auf ihre Familien und ihr soziales Umfeld. In dieser Podcast-Episode widmen wir uns der wichtigen Rolle des Sozialdienstes in der Betreuung von psychisch erkrankten Menschen. Zu Gast ist die Sozialarbeiterin Kesli Bitter, die sich bereits während ihres Studiums für den Schwerpunkt Sozialpsychiatrie entschieden hat. Nach verschiedenen Stationen in Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen ist sie seit über 7 Jahren in der Psychiatrie im TWW tätig. Sie gewährt uns einen einfühlsamen Einblick in ihre tägliche Arbeit auf einer offenen psychiatrischen Station und teilt uns mit, wie der Sozialdienst Patientinnen während des stationären Aufenthalts zur Seite steht. Kesli spricht auch über die entscheidende Rolle des Sozialdienstes, wenn es darum geht, den Übergang in ein selbstständiges Leben zu erleichtern, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wie Familien bei der Suche nach weiterführenden therapeutischen Angeboten unterstützt werden können. Mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge des TWW-Podcasts zum Thema Depression und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo Kesli, herzlich willkommen zur Podcast-Aufnahme zum großen Thema Depression. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch, Claudia. Toll, dass wir uns darüber unterhalten können und ich unsere Berufsgruppe Sozialarbeiter, Sozialpädagogen hier vorstellen kann, ja.
Genau, das ist nämlich heute unser Thema, wie ihr als SozialarbeiterInnen in einem Klinikaufenthalt jetzt auch unterstützen könnt. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen darüber informiert, was dein beruflicher Background auch ist. Und ich habe gesehen, dass du bereits sehr früh in deiner Berufsbiografie angefangen hast, dem psychiatrischen Bereich zuzuwenden. Was hat dich dazu motiviert, als Sozialarbeiterin in der Psychiatrie tätig zu sein oder in psychiatrischen Einrichtungen?
Ja, das stimmt, Claudia. Ich habe mich schon im Grundstudium ganz zu Anfang schon dafür entschieden, so in dem Bereich Sozialpsychiatrie zu arbeiten und zu bleiben. Das hat damit zu tun, dass ich habe in Emden studiert und da gab es eine Klinik, das Hans-Susemir-Krankenhaus, und die haben immer studentische Hilfskräfte gesucht. Mhm. Und da bin ich gleich angefangen zu arbeiten und das hat mir so viel Spaß gemacht und Freude. Auch der Sozialarbeiter, der war so nett und das hat mich so berührt, was der alles macht und diese vielen Aufgaben, und deswegen bin ich da gleich so dabei geblieben.
Hast gedacht, das ist der Bereich, da möchte ich mich gerne vertiefen.
Genau, und ich möchte auch gar nichts anderes machen, ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen mehr.
Eine wunderbare Voraussetzung für den Job, ja. In den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk bist du auf einer offenen psychiatrischen Station tätig. Bitte beschreibe uns doch mal, welche Rolle der Sozialdienst bei der Betreuung von psychisch-psychiatrisch erkrankten Menschen während ihres Klinikaufenthalts einnimmt. Welche Aufgaben übernimmst du dort?
Also erstmal möchte ich sagen, die offene psychiatrische Station, da gibt es Altersgruppen von 18, fängt es bei uns an, bis ins hohe Alter. Ja. Also somit ist das Aufgabengebiet so umfangreich, weil es einfach über so viele Altersgruppen geht. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Es sind so Dinge wie unterstützen, beraten und informieren und begleiten. Mhm. Genau, das sind so drei wichtige Säulen, die ich so zusammengestellt habe. Mhm. Also unterstützen erstmal heißt, jegliche Art von Anträgen, da unterstützen wir Sozialarbeiterinnen, ob es nun ein Wohngeldantrag ist, ob es ein Pflegegradantrag ist oder ob es ist Krankengeld beantragen oder Krankengeld läuft aus, welcher Antrag wird danach gestellt, also so umfangreich, also eigentlich könnte das ein ganzer Podcast noch sein, alles was wir machen. Der zweite Teil ist dann halt beraten und informieren, genau, es kommen ja viele Patientinnen oder auch Angehörige, das kommt ja später noch, die brauchen einfach erstmal einen Rat, was gibt es für Möglichkeiten für mich, für meinen Angehörigen oder was können wir unternehmen, was können wir machen, welche Unterstützungsformen gibt es, und manchmal ist es aber auch so, dass ich auch an weiterführende Institutionen abgeben muss, weil das so spezifisch manchmal so die Fragestellungen auch sind, da weiß ich auch wirklich nicht weiter. Also auch mir sind manchmal so die Hände gebunden.
Aber du bist sicherlich gut vernetzt.
Ja,
um auch deine eigenen Sprechpartner zu haben. Also ich stelle mir das unglaublich hilfreich vor, wenn man selbst in einer Krisensituation ist, aufgrund einer psychischen Erkrankung, Angehörige auch, und dann im so Behördendschungel durchzusehen. Mhm. Also ich meine, es ist ja schon für einen gesunden Menschen nervenaufreibend und anstrengend und manchmal auch wenig verständlich, Anträge auszufüllen, gerade wenn es auch um Geld geht. Und dann kommt ja bei psychischen Erkrankungen oft auch eine existenzielle Sorge, Angst oder auch Not mit dazu. Also insofern ein ganz wichtiger Bereich, den ihr da ausfüllt.
Ganz genau, Claudia. Wenn das nämlich nicht geklärt ist, wenn unklar ist, wo kriege ich mein Geld her, kann ich meine nächste Miete bezahlen, dann können auch gar nicht therapeutisch gearbeitet werden, weil die Gedanken sich einfach noch so darum drehen, schaffe ich es, kann ich meine Wohnung erhalten, kriege ich eine Kündigung, bezahle ich zweimal nicht, ne? Also da geht es um Existenzen und da geht es auch um diese Grundlagen und dann geht es erst weiter. Also,
also eigentlich eine ganz wichtige Basis, um sich auch in den Genesungsprozess begeben zu
können. Ganz genau.
Ihr arbeitet ja als multiprofessionelles Team auf der Station zusammen. Was bedeutet das im stationären Alltag für die Patientinnen? Warum ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz wichtig? Ich meine, gerade ist es angeklungen, du unterstützt bei Alltagsfragen auch außerhalb des klinischen Settings, um auch Ruhe zu geben für den therapeutischen Prozess.
Genau.
Ja, und da arbeitet ihr alle Hand in Hand, denke ich, oder?
Auf jeden Fall. Als erstes fällt mir sofort dazu ein, kurze Wege. Wir können uns kurz absprechen, wenn wir so dicht miteinander arbeiten, so dicht und uns austauschen. Wir tauschen uns mit den Pflegekräften, mit den Ärzten, mit den Psychologinnen ganz, ganz schnell auf kurzen Wege aus und können diese Sachen dann in die Teamvisite, die Chefärztin-Visite dann bringen. Und jeder bringt seinen Beitrag, jede Berufsgruppe hat den Beitrag, wie er die Patientin sieht. Zum Beispiel eine Kunsttherapeutin hat einen anderen Blickwinkel oder eine andere Sichtweise.
Schwerpunkt,
genau. Und sieht ganz andere Sachen als jetzt der Psychologe, die Psychologin oder ich als Sozialarbeiterin. Ne? So. Ja. Und wir bringen das alles zusammen in dieser Teamvisite zum Beispiel. Dann wird mit der Patientin besprochen, wie die weiteren Ziele, wie die Schritte dann weitergehen könnten, ne? Und wer was macht, genau.
Ja.
Wer wie unterstützt auch, so soll ich es mal sagen.
Ich finde es ganz toll, so Hilfe aus verschiedenen Perspektiven, Professionen zu erhalten, Was sind deine Beobachtungen, Kesley? Welche Herausforderungen ergeben sich häufig für Patientinnen nach der Entlassung aus der Klinik? Also vor welchen Herausforderungen stehen beispielsweise Patientinnen nach oder auch mit einer depressiven Erkrankung, aber nicht nur, auch mit anderen psychischen Erkrankungen? Aber es ist jetzt die Staffel Depression und deswegen frage ich natürlich explizit danach. Also ich bin über Wochen in einem im Krankenhaus gewesen, also ich könnte mir vorstellen, dass ich manchmal gar nicht weiß, was erwartet mich denn jetzt zu Hause, oder dass Räume neu gefüllt werden müssen im übertragenen Sinne. Was sind da so deine Beobachtungen und Erfahrungen?
Also ganz klar die Ängste, schaffe ich das zu Hause alles noch? Schaffe ich die Arbeit zu Hause? Schaffe ich es, mit meiner Familie zu Hause umzugehen? Schaffe ich es aber auch, für mich zu sorgen? Ich habe in der Klinik ja verschiedene Dinge gelernt. Kann ich die auch anwenden noch in meinem Alltag zum Beispiel? Aber schaffe ich es auch, wieder arbeiten zu gehen?
Ja.
Ist das auch, geht das überhaupt noch? Was nimmt mich die Arbeit zurück? Schaffe ich die Arbeit? Muss ich vielleicht kürzen mit den Stunden oder keine Ahnung. Es gibt da so viele Angst und Unsicherheit, aber auch verfalle ich wieder der Einsamkeit. Schaffe ich es, meine sozialen Kontakte zu erhalten? Vielleicht sogar neue aufzubauen? Kann ich in irgendwelche Gruppen angebunden werden? Was gibt es da wieder für Möglichkeiten für mich, ne?
Weil die Nachsorge liegt ja zum großen Teil auch bei deiner Berufsgruppe.
Auf jeden Fall, ja. Genau richtig.
Und natürlich auch die Frage, kann ich arbeiten, in welchem Umfang? Du hast es gerade gesagt, gibt es auch finanzielle Unterstützungsangebote, alles Sachen, bei denen ihr dann unterstützt?
Ganz genau, ja. Wie gesagt, ein Riesengebiet, ganz umfangreich, ja.
Ja, toll. Welche Auswirkungen hat denn eine depressive Erkrankung auf die betroffenen Personen und ihre Familien beziehungsweise ihr nahestehendes Umfeld? Es muss ja nicht immer die Familie sein, es können ja auch manchmal enge Freunde sein, vielleicht auch während eines Klinikaufenthaltes, aber auch danach.
Ja, es ist ganz häufig sozialer Rückzug. Das hat, also das ist ja bei einer Depression ganz, ganz häufig, dass ich auch einfach gar nicht mehr die sozialen Kontakte erhalten kann und auch gar nicht möchte. Ich schaffe es gar nicht. Mhm. Ich habe gar keine Kraft dazu. Die Energie reicht gar nicht, um per WhatsApp irgendjemandem nochmal zurückzuschreiben oder so. Es, auch wenn jemand jetzt sagt, oh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, es geht tatsächlich nicht. Ja, eine Depression dauert ja häufig sehr, sehr lange. Also man sollte nicht so ungeduldig sein. Mhm. Sowohl der Patient oder die Patientin als auch die Angehörigen sind dann sehr schnell sehr ungeduldig und denken, warum geht's nicht weiter? Ist doch jetzt in der Klinik. Jetzt muss es doch mal vorangehen. Jetzt gibt es vielleicht irgendwelche Tabletten oder so und jetzt muss es doch mal weitergehen. Ne? Warum dauert das so lange? Mhm. Also die Patientin setzt sich schon so unter Druck. Und wenn dann noch die Angehörigen kommen und auch noch sagen, hallo, jetzt muss es mal vorangehen, ja.
Ja, oder eine Krankschreibung läuft aus.
Ja.
Das ist ja so, was womit man jetzt gar nicht, woran man jetzt als gesunder Mensch gar nicht denkt.
Ja, genau. Mhm.
Und wie unterstützt du Patientinnen und ihre, ich bleib jetzt mal bei Familien, schließe dort aber auch enge Freunde, Partner, Partnerinnen ein, bei der Übergangsphase von der Klinik nach Hause oder eben auch in eine ambulante Weiterbehandlung? Was ist da deine Funktion?
Also natürlich muss erstmal besprochen werden, was ist überhaupt das Ziel? Sowohl mit den Angehörigen, wenn die mit involviert sind, aber vor allen Dingen mit dem der Patientin ganz, ganz sicher, was möchten Sie, was brauchen Sie zu Hause, was ist nötig für Sie? Brauchen Sie eine tägliche Unterstützung, eine wöchentliche, brauchen Sie vielleicht gar keine Unterstützung, reichen ab und zu irgendwelche Kontakte und da wird dann geguckt, was für Angebote kann ich machen? Kann ich machen? Gibt es eine ambulante psychiatrische Unterstützung? Mhm. Die heißt APP, obwohl das gar nicht so ambulante psychiatrische Pflege heißt es übersetzt.
Also aber wie so ein Pflegedienst.
Ja, eben nicht. Nee. Genau. Weil eigentlich ist es, nein, es ist kein Pflegedienst. Genau, das ist leider das Wort, hört sich missverständlich an, ne? Es ist wirklich eine ambulante psychiatrische Unterstützung zu Hause für den Übergang von der Klinik nach Hause. So, das geht 3 bis 4 Monate, krankenkassenfinanziert zum Beispiel. Und da gibt es eine Unterstützung, so wo drinne brauche ich Hilfe? Brauche ich Hilfe? Reichen mir entlastende Gespräche zu Hause? Oder brauche ich auch vielleicht mal jemanden, der mit mir rausgeht, spazieren geht oder einkaufen geht? Wie halte ich das im Supermarkt aus? Also ganz unterschiedlich auch wieder ganz individuell auf die Patientin eingestellt. Aber auch, aber ich könnte jetzt rum mit Begriffen um mich werfen ohne Ende, ne?
Also dann mach ruhig, weil ich frage dich nach, wenn ich was nicht verstehe.
Ja, also es gibt dann zum Beispiel, oder für ältere Herrschaften haben wir zum Beispiel das Stäb. Manche sagen immer Stäbchen dazu, meine Patientinnen sagen immer Stäbchen dazu.
Ja.
Stationsäquivalente Behandlung.
Eine ganz tolle Sache,
ja. Genau, das heißt, die Patientin, der Patient ist zu Hause und wird von einem Stäbteam, also stationsäquivalenten Stäbteam aus sowohl als Arzt, Sozialarbeit, Pflege, Ergotherapeut betreut zu Hause, haben jeden Tag einen Kontakt mit den verschiedenen Berufsgruppen. Genau. Und das zum Beispiel auch, oder ist sowas notwendig? Ne? Und egal was benötigt wird, da unterstütze ich natürlich bei den ganzen Anträgen. Weil es muss alles immer beantragt.
Natürlich.
Deutschland, Behörden.
ja. Was ich ganz toll finde, ist APP, das muss man auch erstmal kennen. Das war mir zum Beispiel gar nicht bekannt. Mhm. Stäb kenne ich auch nur, weil ich im Bereich der Klinik auch arbeite. Und wir haben für die Staffel Demenz auch eine Folge zur stationsäquivalenten Behandlung gemacht. Und ich fand das ganz toll, ein Angebot zu schaffen für Menschen, denen eine stationäre Aufnahme eigentlich nicht gut tun würde, die besser im häuslichen Umfeld behandelt werden, aber eben genauso gut wie auf der Station. Also
ganz genau, ganz genau. Dass man einfach diesen Krankenhausaufenthalte vermeiden kann, also die häufigen, genau.
Ja. Und hast du da auch, wir haben jetzt sehr über das Unterstützungsangebot für PatientInnen gesprochen. Wie kannst du auch Angehörige unterstützen oder hast du viel Kontakt zu Angehörigen oder eher weniger?
Mal so, mal so. Mhm. Wie es der Angehörige möchte. Also es ist unterschiedlich.
Der Angehörige oder der Patient?
Beide.
Okay.
Genau, natürlich beide. Wenn der Patient nicht oder die Patientin nicht möchte, dass wir mit den Angehörigen sprechen, dann natürlich gar nicht.
Ne? Kann ja auch Teil der Krise sein.
Genau, zum Beispiel. Aber es ist dann wirklich auch so, dass die Angehörigen mich ganz häufig anrufen und sagen, Mensch, wenn es jetzt bei älteren Patientinnen zum Beispiel sind, ne? Aber das geht mal, es geht nicht mehr zu Hause. Ich kann meine Mutter nicht mehr pflegen oder meinen Vater. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten für mich? Aber auch Kinder, die noch zu Hause leben. Also Kinder ist gut, ja. Aber es sind halt die Eltern, die mich anrufen und dann sagen, nee, so funktioniert's nicht. Ich liebe mein Kind über alles, aber es geht einfach nicht mehr, dass es noch zu Hause wohnt. Was gibt es da noch für Möglichkeiten für mich, ne? Und da berate ich natürlich dann auch gerne und dann auch wieder die nötigen Anträge oder wie es dann weitergeht. Also, dass man zum Beispiel eine therapeutische Wohngruppe sucht, ne? Aber das ist ein langer Weg, das geht nicht von heute. Mhm. Nicht nur, dass es zu wenig Plätze gibt, das sowieso, aber auch der Weg dahin, das ist sehr viel Papierkram durch ein Steuerungsgremium, weil es müssen erstmal alle psychisch Kranken, die Kranke, die ein Angebot aus ihrem Bezirk haben möchten, was finanziert wird von der Stadt Berlin, das muss erstmal besprochen werden. Braucht er das überhaupt, sag ich mal, ne?
Ja, es ist ja so.
So einfach ist es nicht. Und dann wird es halt verschiedene Anträge gestellt, sowohl beim Teilhabefachdienst. Wie gesagt, ich werfe jetzt vielleicht mit ein paar Fremdwörtern rum.
Ja, aber wir lernen ja daraus.
Genau.
Wir wissen danach, was es für Möglichkeiten gibt.
Genau. Ja, also alle bestimmt nicht, weil das wäre viel zu umfangreich. Ich bringe jetzt wirklich nur so ein paar kleine Ansätze oder ein paar Bonbons werfe ich mal gerade raus. Ja, also es ist wirklich so, wie gesagt, das ist ein Angebot, therapeutische Wohngemeinschaft. Dann wird halt mit dem Patienten, mit der Patientin, mit dem Patienten einen Antrag gestellt, aber auch einen Bericht geschrieben. Mhm. Was sind denn Ziele? Warum möchte diejenige dann in so einem Setting leben? Ne? Was ist denn notwendig? Und manchmal funktioniert es ganz schnell. Ich hatte es in einem anderen Bezirk mal. Da ist es also so super und reibungslos gegangen. Und der Patient hat relativ zügig eine TWG, also therapeutische Wohngruppe, das habe ich gar nicht erwähnt, was das heißt, ne? Aber und hat die gekriegt und lebt da jetzt auch.
Ja.
Also das ist also, und die ganzen Anträge, was wir natürlich gemacht haben, das egal, worum es geht, ob nun Erstausstattung, weil er zu Hause ausgezogen ist, das Zimmer muss finanziert werden, aber auch die Finanzierung für das Betreute, die Personen, die ihn betreuen und begleiten, also betreuen hört sich immer furchtbar an, finde ich. Also eher begleiten und unterstützen in verschiedenen Sachen.
Ja, genau. Ja. Und wir haben vorhin über die Kinder von älteren Patienten gesprochen. Was ist denn, wenn es jüngere Kinder im Haushalt gibt? Seid ihr auch da zuständig oder wird es dann eher ans Jugendamt übergeben oder sind dafür andere Stellen dann da?
Also die Mutter oder der Vater ist bei uns oder ich sage jetzt mal, eine alleinerziehende Mutter ist bei uns in Behandlung.
Ja.
Und es gibt kleinere Kinder. Da muss man wirklich gucken, wenn sobald jüngere Kinder im Spiel sind, dann müssen wir abgeben oder auch sagen, nee, wer betreut die Kinder? Also da ging schon Alarmglocken, will ich jetzt nicht sagen, aber schon die Nachfrage, wer betreut die Kinder? Ist jemand da? Entweder das Jugendamt Können die das übernehmen oder gibt es Angehörige? Ja. Ganz häufig gibt es Gott sei Dank Angehörige.
Ich meine, es gibt ja auch eine Tagesklinik bei uns, wenn die Patienten so in der Lage sind, früh zu kommen, Nachmittag zu gehen. Es gibt die stationsäquivalente Behandlung. Da gibt es ja auch Möglichkeiten für einen Klinikaufenthalt oder auch die Institutsambulanzen.
Also viele, ich sag jetzt mal alleinerziehende Mütter, um nochmal bei dem Thema zu bleiben.
Sind es meistens Mütter?
Nee, nicht unbedingt. Ich fand das jetzt gerade so.
Ja, ich will immer, aber du weißt ja, ne, Gleichberechtigung.
Ja.
Auf die Väter nennen.
Ein alleinerziehender Elternteil.
Wunderbar.
Sagt ganz häufig, ich bin in einer Krise, aber ich möchte nur tagesklinisch behandelt werden, weil ich habe noch Kinder, die schulpflichtige Kinder, die muss ich betreuen, ich muss die morgens zur Schule bringen oder auch Kindergartenkinder oder Hortkinder, die muss ich erst wegbringen, kann dann erst ankommen. Da wird auch sowas abgemacht wie, wenn es nicht pünktlich um 8 da sind, dann bin ich halt um 7:45 da. Also da gibt es auch ein bisschen Spielraum. Ne? Also es ist nicht, wir sind nicht ganz streng, das wäre ja ganz furchtbar.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass eben auch diese Personen die Möglichkeit haben, ihren Alltag mit der Behandlung zu verbinden.
Ja, ganz genau. Das funktioniert hervorragend, finde ich.
Ja, wunderbar. Du hast ja schon uns gesagt, bei wie vielen Dingen du hilfst und unterstützt. Was hilft dir dabei? Hast du ein großes Netzwerk aufgebaut? Hast du einen dicken Katalog auf dem Tisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Am liebsten würde ich sagen, ich habe alles im Kopf.
Hast du natürlich.
Habe ich natürlich nicht. Ich kann gar nicht alles wissen.
Ja.
Bei ganz spezifischen Fragen, wie gesagt, muss ich auch einfach, wie gesagt, mal auf mein Netzwerk zurückgreifen und einfach sagen, so, ich kann eine Erwerbsminderungsrente zum Beispiel nicht, da kann ich nicht beraten. Ich weiß, wie der Weg dahin ist, aber ich weiß nicht, wie viel Geld kriegen sie ausgezahlt, wie ist der Weg, geht nicht, fühle ich mich nicht so in der Lage.
Aber sprichst du manchmal auch mit den Behörden, mit den Ämtern, wenn der Patient, die Patientin dazu nicht in der Lage ist, das machst du auch?
Ja. Gerne mit dem Patienten. Also ich bin immer dabei, dass der Patient, die Patientin, dass wir gemeinsam anrufen.
Ja.
Also ganz häufig funktioniert nämlich Telefonieren nicht. Also es ist einfach, weil die Depression so überlagert ist und man traut sich gar nichts mehr zu. Und dann gebe ich die Unterstützung, dass wir zusammen anrufen. Und das finde ich immer so gut, weil einfach die Erfahrung, oh, es war gar nicht so schlimm, es hat funktioniert, ne? Das finde ich so gut dran und das ist so eine Motivation auch, dass die Patientin dann weitermacht und sagt, ja doch, ich schaffe das, ne? Und vielleicht schafft er beim nächsten Mal, wird dann das Gespräch alleine geschafft oder, boah, ich habe eine E-Mail geschrieben oder was auch immer. Absolut. Und dann sind die so stolz und ich dann gleich mit. Ich denke mal, ja toll, ne? Wir haben schon wieder einen kleinen Meilenstein geschafft und das ist so schön.
Ja, und das ist natürlich auch dein und der Verdienst deines Teams, dort eben vielleicht auch das, was man in der Therapie an Werkzeug mitbekommen hat, ich nenne es jetzt mal so, dann auch anzuwenden. Aber ich kann mir auch vorstellen, oder also selbst mir geht es so, ich gehe nicht so gern auf ein Amt und eine Behörde, ich fühle mich immer als Bittstellerin und dann gerate ich vielleicht an eine unfreundliche Person. Wenn ich dann noch in der Krise bin oder auch labil oder empfindsam, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch schnell die Flinte ins Korn wirft und sagt, ne, gehe ich nicht mehr hin.
Ja.
Aber man muss, ne? Also es geht ja oft auch um existenzielle Fragen. Ja.
Ganz genau.
Gerade in Bezug auf
wirklich, dann ist wirklich so, nee, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oder jetzt habe ich schon wieder einen Brief vom Jobcenter zum Beispiel gekriegt. Soll ich das schon wieder einreichen? Was wollen die denn jetzt schon wieder? Jetzt soll ich da hinkommen? Ich soll irgendwelche Termine einhalten? Das kann ich gar nicht, das schaffe ich nicht. Also es sind immer wieder neue kleine Steine, für die Patientin ist es so, als sind es Riesensteine, die im Wege liegen. Ne?
Absolut.
Und ich sag, oder wir gehen ran und auf einmal werden die Steine ganz klein, wenn wir es besprechen. Die werden immer kleiner und da kann man drum zulaufen oder ich unterstütze, ich fasse sie an, sie können über den Stein klettern oder so, was sagt man denn da, so rübersteigen so kurz, ne?
Ja.
Ja, und dann ist der Weg auch gar nicht mehr so schlimm, Ne, dann merken, wird einfach gemerkt, ja, da ist jemand, ich kriege Unterstützung. Ich begleite übrigens auch die Patientin, wenn die jetzt wirklich so einen Jobcenter-Termin haben,
ja,
und sich in der Lage fühlen, dahin zu gehen, aber eben ein bisschen Unterstützung nach brauchen.
Mhm.
Und dann gehen wir da zusammen zum Beispiel hin.
Das ist ja toll. Also dann geht ihr auch außerhalb der Klinik, ja, seid ihr auch unterwegs.
Ja, ganz viel.
Ah ja.
Ich liebe Begleitung. Ich mache das total gerne.
Ja.
Ach, ist das toll. Egal, wo es hingeht. Also. Mhm.
Ja, weil irgendwann ist der Klinikaufenthalt ja auch vorbei.
Mhm.
Und dann fängt aber manchmal auch die Arbeit mit sich selbst, mhm, und mit der Genesung, die geht ja weiter.
Dann geht's erst richtig los. Dann ist
also, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich denke, das, was man mitbekommen hat, das wendet man dann eben auch draußen, ja, genau, an und muss ja wieder ankommen oder sollte nach Möglichkeit. Mhm. Kannst du uns ein, zwei Beispiele für eine erfolgreiche Intervention oder ein anders. Ich möchte eigentlich gar nicht nach erfolgreich fragen, weil das habe ich im Rahmen dieser Staffel auch gelernt, dass Erfolg ist gar kein guter Begriff. Also lass mich nochmal anders fragen. Kannst du uns ein, zwei Beispiele nennen, wo es eine Intervention auch mit deiner Hilfe gab, die sehr gelungen war, die sehr hilfreich war und unterstützend, die anderen Mut machen kann, dann auch so einen Weg mit dir zu beschreiten oder wie soll man sagen? Es ist gar nicht so einfach, immer was Adäquates für Erfolg zu finden, aber wo es einfach einen guten Weg auch für nach dem Klinikaufenthalt gab.
Mir würden ganz, ganz viele Dinge einfallen.
Ein, zwei.
Vorhin habe ich ja schon einmal angedeutet, ein Patient Mitte 20 lebte bei den Eltern. Das funktionierte aber nicht. Und da haben wir dann zusammen besprochen, dass vielleicht eine therapeutische Wohngruppe vielleicht ganz gut für ihn wäre. Also ich habe erklärt, was das ist. Und wir haben die verschiedenen Anträge gestellt. Und eben durch dieses Steuerungsgremium ist es dann gegangen und es wurde besprochen, der Patient ist mitgegangen, wir haben eine Vorstellung da gemacht, also ich finde es immer toll, wenn der Patient mitkommt, mhm, also in diesem Fall war es ja der Patient, und sich selber vorstellt, weil wenn die Institutionen, die mit an einem Tisch sitzen, ein Bild von diesem Patienten kriegen und dann,
ja,
ist also wirklich ein Bild, also nicht nur von mir erzählt.
Da sitzt der Mensch.
Genau.
Ja.
Und dann hat man einfach bessere Chancen. Also ich habe, mhm, diese Erfahrung einfach gemacht. Warum auch immer, aber es ist so, mhm, es ist einfach so. Und dann wir waren ganz lange in diesem Gremium und ungewöhnlich lange. Es ist eigentlich immer nur eine Viertelstunde. Das ist eine kurze Vorstellung.
So ein Aufnahmegremium sozusagen.
Ja, genau. Ja. Oh. Und wir haben schon Blut und Wasser geschwitzt, sowohl der Patient als auch ich, weil immer mehr Fragen kamen und ich dachte, oh mein Gott, eine halbe Stunde waren wir drin. Ne? Dann durften wir aber erst wieder rausgehen.
Hm.
Es wurde keine Entscheidung, haben wir gekriegt. Oh je. Fand ich nicht so gut, aber sollten dann nachmittags angerufen werden.
Oh.
Ja. Aber es war einfach wirklich so positiv, dass nachmittags eine Institution angerufen hat und hat gesagt, ja, wir waren ja da, sie haben, mhm, ja, der Herr hat sich vorgestellt, wir haben ein Zimmer frei in einer TWG, Dreier-TWG, mhm, und es besteht da Interesse, also wir könnten uns das gut vorstellen und so. Ja, und dann bin ich mit dem Patienten hingefahren. Wir haben uns erstmal dieses WG-Zimmer angeguckt, ja, die WG, dass man erstmal ein Gefühl dafür kriegt, was leben hier noch für Leute, wie ist dieses Zimmer, wie, ne? Und ja, der Patient hat dann gesagt, ja, super, toll. Mhm. Und dann ging es halt weiter mit den restlichen Anträgen. Der lebt jetzt in dieser WG, also, und besucht aber noch weiterhin unsere Tagesklinik. Also, mhm, wir machen einen ganz, ganz sanften Übergang von Klinik und dass er dann ganz alleine zu Hause, also in seiner neuen WG lebt,
ja, genau. Mhm. Und eben auch nicht mehr bei den Eltern.
Nicht mehr bei den Eltern, weil das halt nicht mehr so gut war.
Mhm.
Aber jetzt mit einer Unterstützung von einem betreuten Wohnen heißt es. Mhm. Dann, ne? Also da gibt es zwei Bezugsbetreuer in diesem Fall und die betreuen dem Herrn.
Mhm. Genau.
Also das ist zum Beispiel, oh, ich bin so stolz darauf, wie toll das gelaufen ist, weil es gibt so wenig Plätze. Ne?
Ja, das ist viel zu wenig.
Ja. Ein anderes Beispiel ist ein älterer Herr. Der fällt mir noch sofort ein, weil das auch so rührend für mich ist. Auch ein depressiver älterer Herr in einer Krise kam zu uns, keinen Sinn mehr im Leben gesehen, Er wurde von uns betreut und hat verschiedene Gruppen belegt.
Behandelt.
Also. Behandelt, ja. genau, hat verschiedene Gruppen mitgemacht und wurde Stück für Stück, ging es ihm wieder besser. Und er kam dann zu mir und meinte, ich würde gerne irgendwie so ein Ehrenamt machen. Mhm. Irgendwas muss ich machen. Ich bin in Pension, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich sitze so alleine zu Hause und das möchte ich nicht. Ja. Am liebsten möchte ich natürlich was mit Kindern machen, aber egal, was gibt es für Möglichkeiten für mich? Und da ist wieder das Beraten, was es für Möglichkeiten gibt. Aber erstmal gucken, was ist in seiner Wohnnähe? Wenn man zu weit fahren muss, ist sowas schnell, dass man dann sagt, ach nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir konnten aber was finden, was in seiner Wohnnähe ist. Also, und er ist inzwischen an einer Kontakt- und Beratungsstelle so gut angebunden, mhm. dass er da Essen austeilt, dass er schon Reisen mitmacht und halt auch Selbsthilfegruppen da besucht.
Ah ja, toll.
Er ist total glücklich und zufrieden. Mhm. Und auch das gibt mir so, jedes Mal denke ich, ja, super, toll gemacht.
Okay, ich bin total beeindruckt, wie du das lebst, was du machst.
Ja, ich bin bestimmt schon ganz, ich glühe wahrscheinlich schon, weil ich immer so dahinter stehe.
Ja, aber man kann sich ja nur Leute wie dich wünschen, auch in diesem Umfeld, die da empathisch sind und engagiert und in deren Hände man sich vertrauensvoll geben kann. Ja, ganz toll. Das finde ich richtig gut. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen in deiner täglichen Arbeit mit depressiven Patienten?
Also einmal ist es ganz, ganz klar die Flexibilität. Ich muss unheimlich flexibel sein, habe ich festgestellt, weil die Depression überlagert ganz, ganz viele Dinge. Man schafft gar nichts mehr. Ob man es, also ich habe zum Beispiel mit einer Patientin einen Termin. Entweder schafft sie es nicht aufzustehen, kann nicht zu mir kommen, oder der Termin wurde einfach vergessen, weil diese Depression macht einfach manchmal vergesslich. Es überlagert alles, ne? Und gar nicht mehr dran gedacht, zum Beispiel. Dann machen wir natürlich einen neuen Termin. Ich finde das jetzt nicht schlimm, weil ich das weiß und kenne. Ja. Das ist jetzt so.
Also du gehst dann aber auch nicht hin, sondern ihr habt den Termin, du wartest schon.
Unterschiedlich. Weil ich einfach denke, nee, es sind erwachsene Menschen.
Ja.
Die wollen ja auch wieder zurück in ihr Leben. Also es ist so eine Gratwanderung, ne? Also sie müssen schon noch ein bisschen mitarbeiten, ne? Ja, ja. Ist so Gratwanderung. Aber mir sind noch andere Sachen eingefallen. Was unbedingt? Geduld. Geduld ist auch eins, was man wirklich braucht. Es ist wirklich so, der Patient ist ja selbst schon sehr, sehr ungeduldig. Ich glaube, vorhin habe ich das schon mal erwähnt, ne? Dass seine Krankheit, dass es nicht vorangeht, dass es nicht, warum bin ich so lange krank? Warum geht es nicht voran? Die Angehörigen dann noch dazu.
Und das muss doch jetzt mal besser werden.
Wenn ich dann noch komme, nun machen Sie mal hin und füllen Sie das mal aus, nun machen Sie doch mal, auch so ungeduldig bin, dann keine Chance.
Ja.
Also diese Ungeduld, das geht gar nicht. Und Ruhe und Zuversicht ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ich bin zwar jetzt gerade hier aufgeregt und so, aber eigentlich bin ich, nicht eigentlich, beim Patienten sehr ruhig. Wir gehen mit Bedacht an viele Aufgaben. Überstürzen nichts. Patientinnen sind meistens, es kommt ein Brief vom Jobcenter, was ich vorhin schon sagte, sind ganz aufgeregt.
Natürlich.
Ne? Und wenn ich genauso aufgeregt reagiere, es bringt uns dann auch nicht weiter. Ruhe, wir gucken uns das an, was steht überhaupt drin. Dann aber auch die Zuversicht, wir bearbeiten das, ich bin bei Ihnen, ich unterstütze Sie dabei. Genau. Ich gucke mal gerade, was ich noch habe. Motivation.
Also ich zweifle nicht, dass dir Motivation fehlt.
Ja, auch da immer wieder bestätigen, motivieren. Aber wir füllen zusammen zum Beispiel einen Antrag aus, also die Patientin selber, und sieht, boah, ich schaff das noch. Und nicht so, ich kann irgendwie gar nichts mehr. In der Depression denkt man ja, man schafft gar nichts mehr und kann gar nichts mehr. Aber Stückchen für Stückchen wird auch das wieder geschafft und freut sich, Mann, toll, ich habe das alleine ausgefüllt.
Ja, in der Bearbeitung dieser Staffel ist mir auch oft erzählt worden, dass viele ihre Krankheit auch als Versagen begreifen. Und das ist natürlich ganz schwerwiegend, dann sich noch aufzuraffen, diese doch manchmal sehr komplexen Sachen zu schaffen. Und wenn man dann merkt, boah, ich weiß überhaupt nicht, was diese Frage bedeuten soll. Ich meine, es geht ja jedem bei Anträgen so, ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass das eine ganz große Hürde sein kann. Und da kommt ihr dann auch wieder ins Spiel,
ganz
unterstützend.
Genau. Ja.
Eine tolle Sache. Kesli, haben wir Aspekte deiner Arbeit noch nicht genannt?
Ach, bestimmt ganz, ganz viele nicht. Bestimmt. Also,
das ist nicht gut.
Ja, weil es so umfangreich ist. Wie gesagt, auch, ich habe ja vorhin auch mal erwähnt, Begleitung zum Beispiel. Ja. Ich bemühe mich anzubieten, immer wieder, dass wir Kontaktberatungsstellen anfahren, dass die Patientinnen wissen, wo kann ich hingehen nach der Klinik auch, wo kann ich angebunden werden, was gibt es da vielleicht für Gruppen, kann ich da in irgendwelchen Gruppen teilnehmen, wegen mir eine Trommelgruppe oder so, ne? Ja. Zum Beispiel, was sind Angebote, die ich wahrnehmen kann, aber auch Besuch des Krisendienstes. Krisendienst heißt nicht nur, ich kann den 24 Stunden am Tag anrufen. Nein, ich kann auch hingehen. Welches ist mein Krisendienst in meinem Bezirk? Wo ist der zum Beispiel? Was gibt es noch? Es gibt so viele Sachen.
Ihr seid ja in der Klinik ein doch großes Team.
Ja.
Habt ihr auch so verschiedene Spezialisierungen für bestimmte Themen?
Ja.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, ich, sagen wir mal, Sucht und auf der anderen Seite Demenz.
Ja.
Ja, also das sind ja zwei sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Und für ältere Menschen, die an einer Demenz leiden, muss ich andere Einrichtungen finden als für jemanden, der an einer Suchterkrankung leidet. Das heißt, das eine schließt das andere nicht immer aus. Aber jetzt mal wirklich getrennt betrachtet, kann ich mir vorstellen, seid ihr auch spezialisiert auf bestimmte Bereiche?
Also wir haben zwei Kolleginnen von mir sind im Suchtbereich spezialisierter, sag ich mal so.
Ja.
Wir haben ja auch eine Station, die ein bisschen längere Entwöhnungs- oder ja, eine Entwöhnungstherapie da macht. Ne? Aber eben keine Langzeitentwöhnung, sondern halt, aber auf den offenen psychiatrischen Stationen ist eigentlich alles, weil ich vorhin schon ganz zu Anfang sagte, es ist, jede Altersgruppe ist ja da. Und somit habe ich auch, also und viele andere Kolleginnen auf den offenen Stationen, auf den offenen psychiatrischen Stationen mit dementen Patientinnen zu tun. Oder es wird untersucht und es wird festgestellt, es ist eine Demenz, beginnende Demenz. Wir haben mit Suchterkrankten zu tun, ganz, ganz klar. Und auch da müssen wir Anträge wieder stellen und sowas. Also eigentlich ja und nein mit der Spezialisierung. Im Grunde müssen wir alles können.
Und ihr werdet euch austauschen.
Ganz genau.
Ja. Kesli, ganz herzlichen Dank. Auch wenn aus deiner Sicht vielleicht jetzt einiges ungesagt bleibt, glaube ich, dass du uns einen ganz umfangreichen und wunderbaren Einblick gegeben hast. Zum einen in deine Arbeit als Sozialarbeiterin, aber auch einen Einblick oder einen Überblick darüber gegeben hast, wie in der Klinik auch über Therapie hinaus unterstützt wird. Und dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei dir.
Gerne.
Schön, dass du da warst.
Immer wieder gerne. Danke auch.
Danke.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Diagnose Kopfsache. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns auch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert auch gerne unseren Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut auch gerne auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Depression erfahren wollt. Ihr findet dort und auch in unseren Shownotes eine Reihe von Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst von einer depressiven Erkrankung betroffen seid oder auch als nahestehende Person Unterstützung und Rat sucht. Bis dahin, alles Gute!